kurz zu meiner Person. Ich studiere an der Universität Soziologie, Philosophie und Gender Studies. Ich bin seit November 2010 Sprecher der Vegan Society aus Luxemburg. Das ist auch meine E-Mail-Adresse, jeff@vegansociety.lu. Und nochmal allgemeine Kontaktdaten, unsere Internetseite vegansociety.lu und die contact@vegansociety.lu. Zum Beginn vielleicht, wer hat den Film The Matrix gesehen? Da kennt jeder den Film? Also vielleicht für diejenigen, die ihn nicht kennen, im Film gibt es eine Szene, wo der Hauptdarsteller zwischen zwei Pillen wählen muss. Wenn er die blaue nimmt, dann schläft er ein und wenn er aufwacht, ist alles wieder wie zuvor. Wenn er die rote nimmt, dann wird er die Wahrheit kennenlernen. Und ich bin heute eben hier, um Ihnen die rote Pille anzubieten. Aber um eins eben klarzustellen, ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, was Sie tun müssen, was Sie denken sollen, was Sie fühlen sollen und schon gar nicht, was Sie essen sollen. Ich biete Ihnen hier nur die Informationen an und was Sie daraus machen, ist komplett Ihnen überlassen. Also wie sieht diese Matrix aus? Unabhängig von dem, was Ihnen Ihr Gefühl vielleicht jetzt sagt, diese beiden Kreise sind nicht gleich groß. Ich wiederhole, sie sind nicht gleich groß. Tatsächlich ist einer der beiden ist größer als der andere. Was ich jetzt von Ihnen verlange, wir sind interaktiv dann, ist zu bestimmen, welcher dieser beiden Kreise größer ist. Also schauen Sie sich kurz an. Wenn Sie denken, dass der blaue Kreis größer ist, dann nehmen Sie jetzt die Hand. Okay. Wenn Sie denken, dass der rote Kreis größer ist, okay. Jetzt unabhängig davon, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, was war Ihr erster Eindruck? Was haben Sie gedacht? Dass Sie gleich groß sind? Sie sehen zumindest gleich groß aus. Der Grund, dass Sie gleich groß aussehen, ist der, dass Sie gleich groß sind. Trotzdem habe ich fast jeden von Ihnen dazu gebracht, anzunehmen, dass einer der Kreise größer ist oder zu glauben, dass einer der Kreise größer ist. Was lernen wir daraus? Dass wir ohne weiteres manipulierbar sind. Wir sind ohne weiteres zu manipulierbar, etwas zu glauben, das gegen unsere eigenen natürlichen Instinkte geht. Stellen Sie sich vor, man hätte Ihnen von Anfang an, als Kind, von klein auf gesagt, dass der blaue Kreis größer ist als der rote. Wenn man es oft genug wiederholt, wird es zu Ihrer Wahrheit. Die Menschen glauben vielleicht eine Lüge, die sie schon 100-mal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Und wird eine Lüge eben oft genug wiederholt, wird es eben Teil dieser Realität. Und wenn genügend Leute erzählt bekommen, dass der blaue Kreis größer ist als der rote, und es auch glauben, dann wird es Teil dieser Kultur. Und wenn diese Kultur diese Missinformation an die nächste Generation weitergibt, dann wird es zur Tradition. Aber wir müssen lernen, dass Tradition und Ethik nicht immer das Gleiche sind. So wie wir uns in unserer Kultur weiterentwickeln, so tut es auch unsere Traditionen. Diese Matrix ist also eine Geschichte, die, wenn wir sie oft genug erzählen und oft genug wiederholen, zum Teil unserer Kultur wird, zu unserer Tradition. Wenn Sie glauben, dass diese Bilder die Realität darstellen, wo unsere Nahrung herkommt, dann täuschen Sie sich. Es ist eine Fantasie und sie existiert nur in unseren Köpfen. Es ist diese blaue Pille, die die Industrie verabreicht, damit wir ihre Produkte kaufen. Das ist die Matrix. Es ist die Lüge, die oft genug wiederholt wurde, damit sie zu unserer Realität wird. Nochmal, ich will wirklich darauf pochen, wenn es oft genug wiederholt wird, dann glaubt man es einfach irgendwann. Wie viele von Ihnen haben als Kinder erzählt bekommen, dass sie Fleisch essen müssen, um genügend Proteine zu erhalten? Oder wie viele glauben selbst lange daran oder glauben das vielleicht heute noch? Ich denke, dass es nicht wenige sind. Oder wie viele von Ihnen hat man erzählt, dass man Milch bzw. spezifisch Kuhmilch trinken muss, um starke Knochen zu erhalten? Kuhmilch, keine Hundemilch. Keine Elefantenmilch, keine Löwenmilch, keine Nashornmilch, keine Katzenmilch, ja nicht mal die Milch unserer eigenen Spezies, also Muttermilch. Wir müssen Kuhmilch trinken. Wie viele von uns würden es eklig finden, wenn jetzt eine stillende Frau ein Glas Milch abfüllen würde und ein erwachsener Mensch das trinken würde? Aber bei Kuhmilch ist das ganz normal. Wenn man darüber nachdenkt, ist es absurd, aber dadurch, dass es oft genug wiederholt wird, verliert sich diese Absurdität. Noch die Gründe hierfür ist ein anderes Thema. Da werde ich in meinem Vortrag nächste Woche um die gleiche Zeit auch etwas verstärkt darauf eingehen, wenn es um das Mensch-Tier-Verhältnis, um die soziologischen und psychologischen Verhältnisse geht. Was wir heute herausfinden möchten, ist eben, ob uns diese Matrix eben die Wahrheit erzählt oder nicht. Eben kurz zur Gliederung des Vortrags. Ich werde anfangen mit Umweltschutz und wie die Situation da aussieht. Dann gehe ich auf Nahrungsgerechtigkeit ein. dann auf gesunde Ernährung und zum Schluss eben noch auf die Tierrechte. Vielleicht kurz, um einen Überblick zu erhalten, um vielleicht auch das Hintergrundwissen zu haben, wie die Situation momentan weltweit ist. So sieht momentan die weltweite Produktion tierischer Nahrungsmittel an, beziehungsweise was in der Vergangenheit hat sich entwickelt. Hier haben wir vier Gruppen, jeweils Fleisch, Fisch, Milch und Eier, und eine Farbe steht für eine Jahreszahl. Also das Grüne ist die Situation, wie es 1961 war. Da waren zum Beispiel so knapp 75 Millionen Tonnen Fleisch weltweit produziert. Dann das Orange ist 1985 und das Gelbe ist dann 2007. Also wirklich an wie viel dieser Aufstieg auch war, es ist fast jede Nahrungsgruppe hat sich wirklich mehr als verdoppelt von 61 auf 2007, teilweise sogar verdreifacht. Bei Milch sind wir dann zum Beispiel sogar bei fast 600 Millionen Tonnen Milch und Milchprodukte, die jährlich weltweit produziert werden. Oder zum jährlichen Pro-Kopf-Konsum tierischer Nahrungsmittel in Kilogramm aus dem Jahr 2007. Das ist eine etwas erschreckende Grafik, es ist trotzdem ganz einfach. Jetzt haben wir hier auch wieder den grünen Balken, der steht für Fleisch, der orange Balken steht für Fisch, gelb steht für Milch und das rote steht für Eier. Und die Zahl vor den jeweiligen, also ich habe ein paar Länder aufgelistet, wo ich dachte, die wären vielleicht vor allem eher interessant in Deutschland oder im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Und die Zahl vor den Ländern bedeutet hier die jeweilige Position, die sie einnehmen in der Rangliste, was den Fleischkonsum betrifft. Also das heißt, Deutschland liegt im weltweiten Vergleich, was den Fleischkonsum im Jahr 2007 anbelangt, weltweit auf Platz 21 und ist mit 87,88 Kilogramm pro Kopf pro Jahr noch weit über, also fast doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt in dem Jahr war. Ja, ich fange mit dem ersten Kapitel an, Umweltschutz. Kommen wir erstmal zum Klimawandel. Wie sieht der Treibhauseffekt verschiedener Ernährungsweisen aus, beziehungsweise pro Kopf und Jahr in Deutschland? Das ist jetzt so zu verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Jahr lang vegan ernährt, dann ist das äquivalent zu einer Autofahrt von 629 Kilometern. Also so viele Treibhausgase werden produziert für diese Ernährung während einem Jahr, womit man gleichzeitig auch 629 Kilometer mit einem Auto fahren könnte. Bei Vegetariern sind es 2427 Kilometer, also 3,86 Mal mehr als bei Veganen. Und bei karnistischen, also einer omnivoren Ernährung, sind es 4758 Kilometer, also 7,56 Mal mehr als bei der veganen Ernährung. Und auch nochmal die Quellen aufgeführt und wie das gerechnet wurde. In der Grafik sieht das so aus. Der grüne Balken steht für Bio und der orange für konventionelle Ernährung. Sie sehen eben auch, dass der Unterschied zwischen konventionell und Bio schon gering ist im Vergleich, wenn man jetzt die einzelnen Ernährungskategorien miteinander betrachtet. Und auch eben, wenn man das Rindfleisch, der hellgelbe Balken hier ganz rechts, steht für die konventionelle Ernährung ohne Rindfleisch, weil Rindfleisch oft gesagt wird, dass Rindfleisch das der Klimakiller Nummer 1 wäre und die anderen dann eher vernachlässigt werden. Also das ist auch nicht unbedingt die Situation. Also auch wenn man Rindfleisch jetzt weglässt und in diesem Fall hier wurde zwar Rindfleisch durch Schweinefleisch dann ersetzt, was ja dann oft gesagt wird, dass es dann nicht so umweltschädlich wäre, aber das ist doch, hat schon einen Unterschied, aber es ist doch verschwindend gering, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Unterschied von karnistisch zu vegetarisch oder vegetarisch zu vegan vergleicht. Wie sieht es mit dem CO2-Ausstoß aus? Oder wie ist der Anteil, vor allem weiß jemand, hat irgendjemand eine Ahnung, wie der Anteil des weltweiten Luft-, Wasser- und Landverkehrs am CO2-Ausstoß ist? Die Zahl ungefähr, ja?
0,03%.
Wie viele?
0,03%.
Es ist ein bisschen höher. Also laut dieser Studie jetzt hier. Also es ist laut dem UN-Weltklimarat ist es bei 13%. Wie die FAO hat, also die Food and Agriculture Organization, ist von den United Nations eine Organisation, die hat 2006 den Anteil der Produktion tierischer Nahrungsmittel am CO2-Ausstoß ausgerechnet. Was denken Sie, wie hoch der ist? Höher, niedriger? Höher, ja. Laut der FAO bei 18%. Das war, hat die FAO gesagt, also das ist jetzt... Wir zeigen jetzt noch eine zweite Zahl vom World Watch Institute, das hat 2007 eine ähnliche Studie gemacht, beziehungsweise das nochmal neu ausgerechnet. Und das World Watch Institute kam zu einer anderen Zahl, zu 51%. Wieso 51 statt 18%? Was hat VO laut dem World Watch Institute nicht mit eingerechnet? Erstmal die Abholzung von Regenwäldern. Auch die 90% bedeutet, dass 90% der Regenwälder für den Anbau von Futtermitteln für Nutztiere oder für Weideland für Nutztiere gerodet werden. Die Fischaufzucht in Aquakulturen hat die Food and Agriculture Organization auch nicht mit einberechnet. Die Erstellung der Gebäude für die Aufzucht der Tiere, die Kühlung und die Erhitzung von Fleisch, die Produktion von wachstumsfördernden und krankheitshemmenden Medikamenten, die Berechnung der Fleischproduktion bei der Food and Agriculture Organization beruhten auf Daten aus dem Jahr 2002 und das World Watch Institute war aber der Meinung, dass bis 2006 bzw. 2007 die Situation schon wesentlich anders aussah. Sie haben auch nicht die Emissionen von tierischen Abfällen wie Knochen und Gülle oder Nebenprodukten wie Ledern und Federn mit einberechnet. Die Atmung der Milliarden von Tieren klingt jetzt ein bisschen banal, aber mit all den Milliarden von Tieren, die weltweit gezüchtet werden, ist das trotzdem etwas, was man mit hineinberechnen muss. Das World Watch Institut warf der FAO auch vor, dass sie das Methan unterschätzt hätten. Und zum Schluss noch eben die unterlassene Wiederaufforstung der abgebrannten Regenwälder. Zu den maritimen Fischbeständen. So sah die Situation im Jahr 1900 ungefähr aus an unseren Küsten. Also das ist jetzt, kann man vielleicht ein bisschen schlecht hier an der rechts liegt Europa und links ist die Ostküste von Nordamerika. Und die dunkelblauen Stellen bedeuten, dass in diesen Küstengebieten über 11 Tonnen Fisch pro Quadratkilometer lebten. Und wenn die orangen Stellen, das war dann die wo am wenigsten Fische lebten, das war dann ungefähr 3 Tonnen. So sah es 1900 aus. 2000 sah es so aus. Also da ist größtenteils nur noch alles weiß, also weit unter 3 Tonnen Fisch pro Quadratkilometer. Nur noch an der Küste Nordamerikas einige Regionen, wo sich noch etwa 3 Tonnen Fisch pro Quadratkilometer befinden, wo früher aber über 11 Tonnen waren. Zur Umweltverschmutzung. Ich habe hier jetzt ja das Beispiel der USA genommen, ist in Europa jetzt aber unbedingt nicht viel anders. Es geht jetzt hauptsächlich um die Lagerung der Gülle und dieser ganzen Abfälle, die in der Massentierhaltung anfallen, werden in Europa und in den USA fast gleich gelagert. Also da gibt es nicht so viele Unterschiede. Die Fäkalienproduktion durch Nutztiere ist 130 Mal höher als die der gesamten menschlichen Weltbevölkerung in den USA allein. Das entspricht ungefähr 40.000 Kilo Fäkalien pro Sekunde. Wie in Europa auch, gibt es in den USA keine Abwasserinfrastruktur in der Massentierhaltung. Diese ganzen Fäkalien werden halt in mehreren hunderten Gruben um diese Massentierhaltungsbetriebe herum gelagert oder auch in Lagunen oder Silos mit einem Fassungsvermögen von 1 bis 20 Millionen Liter. Für den Menschen sind diese Abwässer tödlich und es steht bewusst da, weil es sind schon Leute da, die an diesen Lagunen arbeiten sollten, durch den Gestank ohnmächtig geworden und sind hineingefallen und die waren sofort tot. Und für die Umwelt ist es natürlich katastrophal, wenn diese Lagunen ihren Inhalt nicht immer halten können. Was steckt drin in diesen Lagunen oder in diesen Abwasserteichen? Chemikalien, ganz viele. Mehr als 100 verschiedene mikrobielle Erreger menschlicher Krankheiten, weswegen Kinder, die in der Nähe solcher Betriebe aufwachsen, auch oft doppelt so häufig an Asthma leiden. Totgeborene oder verendete Tierkinder. Haare, Eiter, Erbrochenes, Blut, natürlich Urin und Kot. Spritzen zur Verabreichung von Antibiotika. Scherben von Insektizidflaschen. Und Körperteile. Das Fazit der Food and Agriculture Organization zur Umweltverschmutzung durch Ernährung ist deswegen auch wenig überraschend. Ich lese kurz vor. The livestock sector is a major stressor on many ecosystems and on the planet as a whole. Globally, it is one of the largest sources of greenhouse gases and one of the leading causal factors in the loss of biodiversity. While in developed and emerging countries, it is perhaps the leading source of water pollution. Aufnahme auf Deutsch. Die Tierhaltung stellt sich als eine der zwei oder drei bedeutendsten Ursachen für die meisten ernsten Umweltprobleme heraus, von der lokalen bis zur globalen Ebene. Okay, das war's für den ersten Teil. Ich will nach jedem Teil so 2 Minuten Pause machen, Raum für Fragen zu lassen. Komme aber auch nochmal ganz am Ende des Vortrags nochmal auf alles zurück, können auch Fragen gestellt werden. Also ist wie Sie wollen. Wenn Sie jetzt eine Frage dringend haben, ja. Also mehr als jetzt auf der Folie steht, habe ich nicht. Aber das mit dem Transport wurde aber, soweit ich das damals noch gelesen habe, aber auch mit anberechnet. Der Transport ist dann ähnlich wie eben hier auch wo der Vergleich hergestellt wird zwischen Transport und Produktion von tierischen Nahrungsmitteln, ist es ähnlich. Also der Transport hat schon einen Einfluss natürlich auf den CO2-Ausstoß, auf die Treibhausgase. Ist aber im Gesamtumfang, wenn man jetzt tierische Nahrungsmittel dann noch dazu nimmt, ist das noch relativ gering, vergleichsweise natürlich. Ja?
Gibt es einen Grund, warum die FAO so viele Aspekte nicht berücksichtigt hat in der Studie?
Nee, weiß ich. Also weiß ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass das World Watch Institute das so kritisiert hat, aber ich habe keine Stellungnahme von der Food and Agriculture Organization gefunden. Hier vorne war auch noch eine Frage, glaube ich, oder? Ja.
Ah ja, ich wollte fragen, was passiert denn mit all der Scheiße? Die wird ja da gelagert und kann ja nicht ewig da lagern. Oder gibt es da eine Scheiße?
Nee, das ist eine gute Frage und ich glaube, die haben das oft selbst nicht mal unbedingt eine Lösung parat. Die bauen einfach diese riesigen Teiche und die werden langsam eben auch manchmal als Düngemittel benutzt. Aber ich glaube, so viel Dünger kann man gar nicht benutzen, wie die Fäkalien produzieren. Manchmal geschieht halt auch einfach, dass diese Lagunen zusammenbrechen, das ist schon passiert, dann läuft einfach alles in die naheliegenden Flüsse oder sickert in den Boden, und, wenn die Boden übersäuert oder die Flüsse verschmutzt. Ein Teil wird halt als Dünger benutzt, aber ist halt auch sehr, sehr fraglich, ob man mit all dem, was da drin steckt, überhaupt einen Dünger benutzen kann. Ja? Ja. Teilweise sind es auch, ja, manchmal sind es auch aus Stahl gefasste riesige Behälter, aber oft sind es einfach so mit besserer Teichfolie ausgelegte Gruben, die im freien Himmel eigentlich so liegen. Ja. Ja.
In diesen Lagunen, was sind es dann für Schwerbeteile, wo kommen die dann her? Genau, oder die ganzen Chemikalien?
Das sind erstens mal durch die vielen Antibiotika sind ja durch die Spritzen, aber auch durch die vielen Reinigungssachen, die dann in den Schlachthäusern ja auch gemacht werden müssen, kommt teilweise davon her. Müsste ich aber auch nochmal genauer nachlesen, werde ich machen. Ja. Also es gibt es in Deutschland. Das hier ist zwar jetzt ein Beispiel der USA, wie ich gesagt habe, und es gibt auch geringe Unterschiede zwischen den USA und Europa. Aber diese Lagunen gibt es auch in Deutschland. Es gab auch schon Fälle, wo da natürlich Katastrophen entstanden sind, weil entweder etwas rausgesickert ist oder etwas mehr rausgesickert ist. Also das gibt es. Wird immer leider wieder gut vertuscht, aber vor allem, weil es ja auch dann nicht direkt die Ernährung betrifft. Wenn es die Ernährung direkt betreffen würde, würden die Verbraucher sofort gewarnt. Aber wenn es in die Boden oder in die Flüsse sickert, wo jetzt nicht unbedingt direkt Menschen was davon benötigen, wird es ganz oft leider dann vertuscht. Okay. Ja, dann zum zweiten Teil der Nahrungsgerechtigkeit. Ich möchte hier gleich am Anfang aber auch betonen, dass der Verzicht auf tierische Nahrungsmittel allein die Hungerproblematik natürlich nicht lösen kann. Andere Faktoren wie zum Beispiel Nahrungsverteilung, Bürgerkriege, Wirtschaft und Politik spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Allerdings sind trotzdem große Schritte vieler Teile der Menschheit, der westlichen Gesellschaft hin zu einer veganen Ernährung doch schon nötig, wenn man das Problem des weltweiten Hungers wirklich endgültig lösen will, wie wir jetzt sehen werden. Wie viele Menschen hungern weltweit? Weiß das zufällig irgendjemand? Ja.
Ich glaube, 1 Milliarde.
Ja, genau. Circa 1 Milliarde. Wie viele Tote durch Unterernährung gibt es jährlich weltweit? Zufällig auch jemand? Circa 30 Millionen. Davon sterben pro Tag ca. 43 Kinder an Unterernährung. Anteil der weltweiten Weizenernte, um Nutztiere zu füttern, liegt bei 50%. Das heißt, 50% des Weizens, der weltweit geerntet wird, wird nicht dazu benutzt, um die Menschen zu ernähren, sondern wird dazu benutzt, um Nutztiere zu ernähren, die dann später wiederum dann Fleisch oder Milch oder Eier produzieren. Bei der Sojaernte liegt es bei 90%. Um das jetzt vielleicht ein bisschen detaillierter zu erklären, ist es vielleicht einfacher, das mit dem Kalorienverbrauch zu sehen, weil die Kalorien entscheiden ja, wie satt wir werden und wie unterernährt oder gut ernährt jemand ist. Das ist jetzt ja eine Grafik, die stellt die benötigten pflanzlichen Kalorien für die Herstellung einer Kalorie folgender Produkte vor. Also zum Beispiel, um Schweinefleisch zu produzieren, werden 3 pflanzliche Kalorien benötigt. Um 1 Kalorie Eier zu produzieren, werden 4 pflanzliche Kalorien benötigt. Bei Milch sind es 5 pflanzliche Kalorien, bei Rindfleisch 10 pflanzliche Kalorien und bei Hühnerfleisch 13 pflanzliche Kalorien. Im Wasser sieht es ähnlich aus. Für die Herstellung einer Kalorie folgender Nahrungsmittel werden für 1 Kalorie Wurzelfrüchte werden ungefähr 1000 Liter Wasser verbraucht. Bei Getreide sind es 1500 Liter, bei Sojabohnen 1800, bei Sojamilch 100, bei Tofu 1000, bei Kuhmilch 1000. Also Kuhmilch ist im Vergleich noch relativ in Ordnung. Dann bei Eier sind es 3500 Liter Wasser. Bei Hühnerfleisch 6000, bei Schweinefleisch 6000 und bei Rindfleisch 15.000 Liter Wasser. Um 1 Kilo Rindfleisch, das ist falsch, das ist nicht 1 Kalorie, das ist 1 Kilo Rindfleisch. Fällt mir gerade auf. Ist deswegen auch nicht verwunderlich, also als Fazit, zum Beispiel Dr. Bello, der Direktor des Institute for Food and Development Policy, sagte, es gibt genug Nahrung auf der Welt für alle, aber tragischerweise wird ein Großteil der Nahrung und Fläche der Welt dazu benutzt, Rinder und andere Nutztiere zu erzeugen, also Nahrung für die Reichen, während Millionen Kinder und Erwachsene an Fehl- und Unterernährung leiden. Sagte auch Professor Ziegler, das war der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung, die Weltlandwirtschaft könnte ohne Probleme 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Und weiter, kein Fleisch zu essen ist das Mindeste, was man angesichts der Tatsache tun muss, dass alle 15 Sekunden auf unserer Welt ein Kind an Hunger stirbt. Deswegen sagte auch The Guardian dann am 24. Dezember 2002, es erscheint jetzt offensichtlich, dass eine vegane Ernährung die einzig ethische Antwort auf das weltweit dringlichste Problem sozialer Ungerechtigkeit, dem Welthunger, ist. Gibt es Fragen hierzu? Kommentare? Ja.
Ich habe noch eine Frage zu der Statistik davor. Es ist doch eigentlich dann aber relativ verschleiernd, wenn man bei Sojamilch nur 100 Liter angibt, weil da zählt ja die Produktion der Sojabohnen eigentlich auch.
Doch, ja, das hängt damit zusammen, weil in Sojamilch fast keine Sojabohnen drin sind. Das besteht hauptsächlich nur aus Wasser. Also das heißt, es wird nur das Wasser selbst benutzt, um das Getränk nachher zu erhalten. Und in Sojamilch selbst sind nur ein paar wenige Prozent Sojabohnen drin. Das heißt, das wirkt seltsam, aber das wird durch eben weniger Sojabohnen eben wieder heruntergesenkt. Ja.
Und ich immer denke, vom nächsten Vortrag, der nächste Woche vielleicht eher noch heraus. Aber ich weiß nicht, ob es. Ich meine, das ist halt eine Schwierigkeit, die ich da sehe. Ich meine, was ist die Sache, dass man vielleicht halt mit der Fleischproduktion nicht weckt, irgendwie, wenn man die ähnlichen Folgen davon
Ja, deswegen habe ich am Anfang auch wirklich gesagt, dass es allein reicht das natürlich nicht. Also es sind auch ganz viele andere Probleme, die da natürlich mit reinspielen. Und nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, angesichts dieser Zahlen, dass das zumindest eine Senkung des Konsums tierischer Produkte unabdingbar ist, um überhaupt dieses Problem auf anderen Ebenen zu lösen.
Ja. Also ich finde die Punkte schon alle absolut nachvollziehbar, aber in letzter Zeit gab es ja auch diese Diskussion, darüber, dass die meisten Lebensmittel bei uns sowieso weggeworfen werden. Wäre das dann nicht der erste Schritt, sich darum zu kümmern und dann diese Statistiken sich anzuschauen, weil das ist ja eigentlich viel schlimmer, dass es produziert wird und dann viel weggeworfen wird.
Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Diese Wegwerfgesellschaft trägt natürlich auch zu einem Teil dazu bei, beziehungsweise könnte das Problem auch lösen. Will ich auch gar nicht abstreiten. Ich wollte halt nur die Zahlen trotzdem mal bringen, weil ich denke, dass es trotzdem im Hinblick auf die Thematik trotzdem interessant ist, das zu zeigen. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, auf jeden Fall, ganz klar. Also in der zweitgrößten Stadt in glaube ich, in der Schweiz wird täglich so viel Brot weggeschmissen, dass man ganz Zürich ernähren könnte. Und auf jeden Fall. Okay. Kommen wir zur Gesundheit. Ich basiere mich jetzt hier am Anfang vor allem auf die Ergebnisse der China Study, oder den kompletten Namen halt die China Study und ihre verblüffenden Konsequenzen für die Lebensführung, die wohl umfangreichste Studie zur Ernährung und Krankheit. Ich habe sie auch hier mitgebracht, falls sich das jemand nachher anschauen will, auch davon überzeugen will, dass das dann wirklich stimmt. Die China Study ist das Resultat der 20-jährigen Zusammenarbeit der Cornell-Universität, der Oxford-Universität und der Chinesischen Akademie für Präventivmedizin. Und der Leiter war Professor Dr. T. Colin Campbell. Ja, ein paar Daten zu Dr. Campbell. Unter anderem war er mehr als 40 Jahre in der Spitze der Ernährungsforschung tätig. Also er weiß dann schon, glaube ich, wovon er dann spricht. In diese Studie sind insgesamt Daten von mehr als 6.500 Menschen hineingeflossen und eben in das Buch dann eben nachher noch Zusammenführungen zahlreicher weiterer weltweiter Studien. Also es ist natürlich nicht nur eine Studie, sondern es sind wirklich weltweite Studien, die wirklich zusammengeführt wurden, um eben ein aussagekräftiges Bild auch machen zu können. Was eben herausgekommen ist, ist erstens ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Ernährung und bestimmten Krankheiten wie Herzerkrankungen, Diabetes und Krebs. Circa 8000 statistisch signifikante Zusammenhänge. Bereits geringe Mengen tierischer Produkte haben einen signifikanten negativen Einfluss auf chronische Erkrankungen. Und deswegen empfiehlt Campbell halt eine rein pflanzliche und wichtig auch eine vollwertige Ernährung. Was vollwertig genau ist, komme ich nachher nochmal darauf zurück, aber es bedeutet grob eigentlich, dass man zum Beispiel kein Weißmehl, sondern Vollkornmehl benutzt. Vielleicht ein Beispiel aus der Studie zum Milchkonsum und Diabetes. Das vorweg muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt genetisch anfällige Kinder für Diabetes, die, wenn sie frühzeitig Kuhmilchnahrung bekamen, dann wiesen sie ein um 11 bis 13 Mal höheres Risiko für Typ 1 Diabetes auf. Das funktioniert so, dass das Immunsystem ein Protein in der Kuhmilch als Fremdkörper erkennt und daraufhin eben angreift. Das Problem ist, dass dieses Protein von der Struktur her einem Protein in der Bauchspeicheldrüse selbst ähnelt. Und wenn dieses Individuum, dieses Kind, zum Beispiel an einer viralen Infektion leidet, also zum Beispiel eine Grippe, dann geht dieses Protein in der Bauchspeicheldrüse, kommt das an die Oberfläche, und dadurch erkennt der Körper, eben der ja schon das Kuhmilchprotein angegriffen hat als Fremdkörper, dieses Protein an der Bauchspeicheldrüse auch als Fremdkörper an, fälschlicherweise, und greift dann die Bauchspeicheldrüse an, sodass sich dann eben auch Diabetes entwickeln kann. Das wird von den Zahlen auch belegt, beziehungsweise von den Statistiken. Hier haben wir, jeder Punkt steht für ein gewisses Land. Unten ist der jeweilige Milchkonsum in Liter pro Person und pro Jahr. Und auf der linken Seite stehen dann die Erkrankungen zu 100.000 pro Jahr. Also sieht man halt, dass in den Ländern, wo sehr wenig Milch getrunken wird, gibt es auch sehr wenige Diabeteserkrankungen. Und in den Ländern, wo sehr viel Milch getrunken wird, es viel mehr Diabeteserkrankungen gibt. Ein anderes Beispiel zum Milchkonsum und Kalzium. Meisten kennen das. Die Milchindustrie sagt ja sehr gerne, wir müssen sehr viel Milch trinken oder Milchprodukte essen, um unseren Kalziumbedarf täglich zu decken. Milch enthält zwar sehr viel Kalzium, aber auch, genauso wie alle anderen tierischen Produkte, sehr viel tierisches Protein, bei dessen Verdauung Phosphorsäure entsteht. Zur Neutralisation einer Säure benötigt der Körper immer eine Base. Und in diesem Fall bevorzugt der Körper halt das Kalzium, um diese Phosphorsäure zu neutralisieren. Und das Kalzium, was die Milch liefert, reicht aber oftmals nicht aus, um diese Phosphorsäure zu neutralisieren, sodass in ganz vielen Fällen Kalzium noch aus den Knochen abgebaut wird oder abgebaut werden muss. Und die Folge ist dann ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche und Osteoporose. Und der Milchindustrie sollte in den Ländern, wo am meisten Milch getrunken wird und am meisten Milchprodukte gegessen werden, die wenigsten Fälle von Osteoporose und Knochenbrüche vorkommen. Tatsächlich ist es so, dass in jenen Ländern, wo am meisten pflanzliche Proteine und am wenigsten tierische Proteine, also auch am wenigsten Milch getrunken wird und am wenigsten Milchprodukte gegessen werden, gibt es die wenigsten Fälle von Hüftknochenbrüchen. Also auf der unteren Achse ist das Verhältnis von pflanzlichen Proteinen zu tierischen Proteinen. Das heißt, ganz links sind jene Länder, in denen sehr viel tierisches Protein konsumiert wird und sehr wenig pflanzliches Protein, also auch sehr viel Milch, Fleisch und so weiter. Und ganz rechts sind die Länder, in denen sehr viel pflanzliches Protein und sehr wenig oder gar kein tierisches Protein konsumiert wird. Und da fällt eben auch auf, dass in den Ländern, wo mehr tierisches Protein als pflanzliches Protein gegessen wird, gibt es auch viel mehr Hüftknochenbrüche. Was, wenn wir an die Grafik ganz am Anfang zurückdenken, wo ja der Milchkonsum ja eigentlich der höchste Konsum von allen tierischen Produkten ist, ja doch schon überraschend ist, wenn man den Aussagen der Milchindustrie Glauben schenken will. Wie sieht so eine gesunde Ernährung jetzt aus, laut der China Study? Also wie sind die Richtlinien für eine größtmögliche Gesundheit und für ein niedriges Vorkommen von den Zivilisationskrankheiten wie Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Man sollte vielfältig essen aus Obst und Fruchtgemüse wie Orangen, Äpfel, Paprika, Blütengemüse und Blüten wie Brokkoli, Blumenkohl, Stängel und Blätter wie Spinat, Artischocken, Kohl und so weiter, Wurzeln wie Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Soja, Erbsen, Linsen, Pilze, Nüsse, ungeschältes Getreide, das ist eben das Vollwertige, wie es in Vollkornbrot, Vollkornnudeln. Und wenn möglich, sollte man vermeiden, raffinierte Kohlenhydrate wie in Nicht-Vollkornnudeln oder in Weißbrot oder in eingefärbtem Schwarzbrot, wie auch Süßigkeiten, zugesetzte pflanzliche Öle, wie man es ja oft in Fertigprodukten hat, dass Maisöl oder Erdnussöl zugesetzt wurde, Fisch. Und was man unbedingt meiden sollte, sind Fleisch und Geflügel, Milch und Milchprodukte, Eier und Produkte mit hohem Eieranteil. Und wenn man sich nach diesen Richtlinien hält, ist laut der China Study, halt nach den Ergebnissen dieser Studie, kann man halt die meisten Krankheiten vermeiden oder hat man einen guten Schutz gegen diese. Das Einzige, worauf man achten sollte, ist das Vitamin B12, weil das Vitamin B12 ist, über das Vitamin selbst ist noch sehr wenig gewusst und die Ergebnisse in Studien, die wir haben, sind teils widersprüchlich. Was gewusst ist, ist, dass Vitamin B12 von Mikroorganismen hergestellt wird, die sich überall in unserer Umwelt, sowie im Darm von jedem Tier, also auch im Menschen, aufhalten. Lange Zeit galten deswegen tierische Produkte als einzig sichere Quelle für B12, weil die wenigen pflanzlichen Produkte, wo man annahm, dass sie B12 enthalten, meist nur analoge enthielten. Doch mittlerweile gibt es immer mehr Studien, die eben auch zeigen, dass eine karnistische Ernährung, also eine Ernährung, die auf Fleisch basiert, kein Garant für eine sichere Zufuhr von B12 ist, weil auch immer mehr oder oft auffällt, dass auch Menschen, die viel Fleisch essen, unter B12-Mangel leiden können. Aber das Wie und Wieso, also ich habe mittlerweile unzählige Studien und Texte darüber gelesen, das ist alles sehr, sehr widersprüchlich und die Experten und Experten streiten sich auch darüber. Die einen sagen, es hängt an dem Intrinsic Factor, was so viel heißt, dass es damit zusammenhängt, ob der Körper es aufnehmen kann oder nicht. Andere sagen, dass die übermäßige Hygiene, die unsere Gesellschaft entwickelt hat, dazu geführt hat, dass diese Mikroorganismen aus unserer Umwelt größtenteils verschwunden sind. Andere sagen, dass wir es selbst produzieren, durch diese haben die Mikroorganismen ja selbst auch im Darm, dass wir es selbst produzieren könnten, aber durch falsche Ernährung diese Bakterien zerstört werden oder zu weit zurückgedrängt werden, dass wir es nicht mehr aufnehmen können. Aber bis das halt geklärt ist, wird aber auch in der China Study halt geraten, dass man einmal pro Jahr den B12 und den Folsäurehaushalt, weil Folsäure B12 maskieren kann, durch eine Blutprobe testen soll. Egal, ob man sich jetzt karnistisch oder vegetarisch oder vegan ernährt, man sollte es halt einfach sicherheitshalber machen. Und deswegen sagt Campbell halt eben auch, dass, obwohl er grundsätzlich davon ausgeht, dass Supplementierung niemals eine gesunde Ernährung ersetzen kann, dass im Fall von B12 aus Sicherheitsgründen kann man da eine Ausnahme machen. Ein paar weitere Studien jetzt noch zu zitieren, ich will jetzt alles auf die China Study basieren. Kann man das lesen? Also kann man die Quellen lesen? Ist das groß genug? Wenn nicht, kann man auch nachher nochmal vorbeischauen, also das aufschreiben, wenn man möchte. Zum Beispiel hier eine Studie von 19.732 Tumorerkrankungen bilden die Grundlage einer kanadischen Studie. Die Auswertung ergab, dass der Fleischverzehr direkt mit dem Risiko für Tumore an folgenden Organen assoziiert war: Magen, Dickdarm, Rektum, Pankreas, Lunge, Brust, Prostata, Hoden, Niere, Blase und Blut. Andere Studie: über einen Zeitraum von 17 Jahren wurden von der Loma Linda University in Kalifornien neu auftretende Diabetesfälle untersucht. Bei den Studienteilnehmern, die wenigstens einmal pro Woche Fleisch verzehrten, war das Diabetesrisiko im Vergleich zu Vegetariern um 74% erhöht. Diejenigen, die verarbeitete Fleisch oder Fischprodukte konsumierten, hatten ein um 38% erhöhtes Risiko. Mehrere Studien zeigten auch den Zusammenhang zwischen hohem Milchkonsum und Altersdiabetes, also den Typ-2-Diabetes. Der Zusammenhang zwischen Milchdiabetes und Multipler Sklerose aufgrund gleichartiger Immunmechanismen ist sehr wahrscheinlich. Oder auch hier im Fachmagazin Diabetes Care wurde eine Studie über Typ-2-Diabetiker publiziert. Die Patienten mit Diabetes erhielten entweder eine vegane Ernährung oder die Standarddiät. Nach 22 Wochen waren 43% der Veganer und 26% der Patienten mit Standarddiät in der Lage, einige ihrer Diabetes-Medikamente zu reduzieren oder wegzulassen. Die Veganer hatten niedrige Cholesterinwerte und eine bessere Nierenfunktion. Wieso wissen wir davon nicht? Das ist für die meisten ja immer relativ neu oder widersprüchlich zu dem, was sie sonst gelernt haben oder erzählt bekommen haben. Es gibt verschiedene Gründe. Einerseits hat sich die Forschung in den letzten Jahren, vor allem zur Ernährung und Krankheit, mehr mit dem Zusammenhang zwischen Fett und Krankheit beschäftigt, als dem Zusammenhang von Nahrungsmitteln tierlichen Ursprungs mit Krankheiten. Andererseits durch die Wissenschaft unter Anführungszeichen der Industrie, also Lobbyismus und Finanzierung von Studien durch Interessengemeinschaften, die natürlich gerne hätten, dass bestimmte Resultate kommen oder die bestimmte Ergebnisse vertuschen möchten. Dann uninformierte, geblendete oder finanzierte Politik. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Lebensmittelampel, die in Großbritannien ja schon sehr lange da ist und die ja dann auch im Juni 2010 sollte darüber abgestimmt werden im EU-Parlament, ob die auch europaweit eingeführt wird. Und in Großbritannien war die Lebensmittelampel eigentlich relativ erfolgreich. Also man hat halt anhand von drei Farben erkannt, grün, gelb oder rot, ob jetzt da viel Fett oder wenig Zucker drin ist. Und die Verbraucher haben insgesamt ihren Konsum verändert in Richtung einer etwas gesünderen Ernährung, sodass die Industrie eigentlich gezwungen war, ihre Produkte ein bisschen zu verändern. Und als das dann EU-weit abgestimmt werden sollte, haben die europäischen Nahrungsmittelindustrien unglaublich viel Geld in eine Kampagne gesteckt, um die Politiker davon zu überzeugen, durch Pseudostudien oder durch Meinungen und angebliche Ergebnisse anderer Studien, dass die Verbraucher das nicht verstehen würden, dass das zu kompliziert wäre, dass sie verwirrt wären durch diese Ampeln, was schon relativ seltsam klingt, weil das noch ein relativ einfaches Prinzip ist, sodass nachher tatsächlich der größte Teil des Europäischen Parlaments dagegen gestimmt hat und teilweise 1:1 die Argumente der Ernährungsindustrie übernommen hat. Und es ist eben auch wichtig, da diesen finanziellen Einfluss auch zu betonen, weil es gab natürlich auch Leute, die wollten, dass diese Ampel durchgesetzt wird. Die haben natürlich auch Geld darin rein investiert, aber insgesamt wurde von der Ernährungsindustrie, die natürlich mehr Geld haben, 10-mal mehr in die Gegenkampagne investiert, als von der Befürworterseite der Lebensmittelampel kam. Es wird auch vergleichsweise in der Forschung wenig Geld für Ernährungsforschung ausgegeben. Teilweise ist auch der Grund mangelnde Ausbildung. Ich will das Medizinstudium jetzt auf keinen Fall schlecht reden. Also es ist ein sehr anstrengendes und schwieriges Studium, aber in Medizin wird sich fast gar nicht mit Ernährung beschäftigt oder nur am Rande. Es sei denn, man belegt Kurse, die bewusst in diese Richtung gehen. Andererseits natürlich auch das Geschäft mit Medikamenten. Und deswegen ist vegane Ernährung nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern eben auch der Verbraucherinformation und des Verbraucherschutzes. Das Fazit davon, ein Zitat von der American Dietetic Association, das ist die weltweit größte Organisation von Ernährungswissenschaftlern, Medizinern und Ökotrophologen, die zusammen mit der kanadischen Ernährungsorganisation ein Positionspapier herausgegeben haben. Und die sagen eben unter anderem, gut geplante vegane und andere Formen der vegetarischen Ernährung sind für alle Phasen des Lebenszyklus geeignet, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, frühe und spätere Kindheit und Adoleszenz. Vegetarische Ernährungsformen bieten eine Reihe von Vorteilen. Auch von der American Dietetic Association, vegetarische Ernährungsformen, einschließlich vegane Ernährung, sofern richtig durchgeführt, sind gesund und nahrhaft für Erwachsene, Kleinkinder, Kinder und Heranwachsende und können sogar chronische Krankheiten wie Herzerkrankungen, Krebs, Übergewicht und Diabetes vorbeugen und behandeln helfen. Und aus das Physicians Committee for Responsible Medicine sagt eben auch, vegane Ernährung, die keine tierischen Produkte enthält, ist sogar gesünder als vegetarische Ernährung. Vegane Ernährung enthält kein Cholesterin und sogar weniger Fett, gesättigte Fettsäuren und Kalorien als vegetarische Ernährung, weil sie keine Milchprodukte und Eier enthält. Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass die gesundheitlichen Vorteile zunehmen, wenn die Menge der Nahrung aus tierischen Quellen in der Ernährung verringert wird, was die vegane Ernährung zur gesündesten insgesamt macht. War jetzt ein ziemlich heftiger Block. Gibt es Fragen hierzu? Ja?
Ist das vielleicht irgendwann mal diskutiert worden? Also, warum ist die Evolution dann nicht hingegangen, wenn Fleisch so schlecht ist? Hat die Menschen so mit Pflanzen essen?
Da gibt es, es gibt sehr viele Theorien, wieso die Menschen angefangen haben, Fleisch zu essen. Eine, die ich persönlich interessant finde, ich kann aber nicht sagen, ob sie stimmt, das kann eigentlich keiner sagen, ist die, dass der Fleischkonsum begann, als das erste religiöse Denken anfing und die Menschen sich eine Vorstellung von Gott versucht haben zu machen. Und die Wesen, die sich als Gott vorstellen, waren halt die Lebewesen in ihrem Umfeld, die ihnen am mächtigsten erschienen, die über Leben und Tod entscheiden konnten. Und das waren die Raubtiere. Und weil der Mensch halt schon immer versucht hat, gottesähnlich zu sein, auch immer vom Gottesebenbild gesprochen, hat er dann eben versucht, dieses Verhalten nachzuahmen und hat dann eben auch angefangen, Fleisch zu essen. Ist eine Theorie. Aber genau kann das wahrscheinlich keiner sagen. Ja.
Es wäre doch aber evolutionär ziemlich komisch, wenn die Affen dann ohne Religion auch ihre Schneidezähne haben und Fleisch essen. Mhm. Und wir als Abstammung oder als Schwesterlinie auch mit Schneidezähnen unterwegs sind und dann erst eine Religion brauchen.
Naja, also wenn wir jetzt unsere, wenn sich jetzt zum Beispiel unsere Schneidezähne ansieht oder unsere Eckzähne, wenn man jetzt zum Beispiel mit Schimpansen vergleicht, Schimpansen sind meines Wissens die einzigen Menschenaffen, die Fleisch essen, mit Ausnahme von Insekten, also die auch kleinere Säugetiere essen, die haben noch weitaus größere Eckzähne und wirklich Reißzähne, die wir überhaupt nicht haben, sodass es da in einem gewissen Sinne schon das anzweifeln kann. Wie gesagt, ich bin kein Historiker, ich bin auch kein Gesundheitsexperte, ich spreche gerne über das, was jetzt die anderen sagen, aber ich glaube, wenn man versuchen würde, so wie richtige Raubtiere Fleisch zu beschaffen, also ohne Gewehr, ohne Speer, sondern nur mit Klauen, Krallen und Reißzähnen, also ich glaube, keiner von uns wird es schaffen, aus einer Kuh ein Stück Fleisch mit den Zähnen herauszuressen, aus einer lebenden Kuh. Oder wenn man jetzt Tiere nimmt, die kleinere Tiere jagen, keiner von uns würde zum Beispiel wie eine Katze auf die Idee kommen, eine Maus, selbst wenn die Mäuse essen würden, mit Haut und Haaren und Knochen zu verschlingen. Also Gut, wie gesagt, ich bin kein Historiker. Ich kann jetzt nur das sagen, was die anderen sagen. Aber ja.
Ja.
Das, deswegen habe ich ja gesagt, dass B12 das einzige Vitamin ist, wo man supplementieren darf. Also wo man, also wenn man jetzt den Ratschlägen von der Studie folgt, wo man eben Vitaminpräparate nehmen darf mit B12. Also das einzige, wo man darauf zurückgreifen darf. Allgemein sagt er, dass das Vitaminpräparate natürlich nie eine gesunde Ernährung ersetzen können. Aber in dem Fall, wenn man merkt, dass man da einen Mangel hat, und das ist eigentlich unabhängig, also ich kann auch einen Fleischesser, der fast nur Fleisch isst, und der muss B12 und unter anderem B12 nehmen. Da gibt es Vitaminpräparate, die halt dann extra für diesen Fall dann hergestellt werden.
Ja. Mhm.
Das wollte ich eigentlich auch in den Vortrag reinbringen, aber dann hätte es wirklich den Rahmen gesprengt. Ich kann das hier eigentlich sehr, sehr kurz anschneiden, eigentlich nur. Zum Beispiel Calcium gibt es in jedem grünblättrigen Gemüse, also zum Beispiel in Kohl, Spinat, gibt es teilweise sogar mehr Calcium oder wird mehr Calcium aufgenommen als jetzt von der Kuhmilch. Vitamin D wird hauptsächlich durch die Sonne aufgenommen. Also deswegen sollte man sich auch im Freien ein paar Minuten bis zu einer Stunde pro Tag eigentlich schon im Freien aufhalten. Eigentlich unabhängig, wie man sich ernährt. Proteine sind in Hülsenfrüchten, wie Sojabohnen, Tofu, auch in Nüssen. Also wenn du willst, kannst du gerne nachher runterkommen, dann schreibe ich mir deine E-Mail-Adresse auf, dann schicke ich dir ein paar Links, wenn dich das interessiert. Wo auch ganze Ernährungstabellen aufgeführt werden, detailliert, wo was drin ist. Ich wollte das am Anfang auch hinbringen, aber das hätte dann wahrscheinlich ein bisschen den Zeitplan gesprengt, vor allem, weil dieser Blog etwas größer ist. Aber jeder, der das vielleicht näher wissen will, kann gerne nachher runterkommen, dann schreibe ich die E-Mail-Adresse auf, dann schicke ich ihm ein paar Links.
Ich wollte noch mal zurückkommen zu dem B12-Thema. Also da ist doch irgendwie so mal rumgegeistert die Empfehlung, man sollte das Gemüse halt nicht waschen und so essen, weil man dadurch nicht die Erde aufnehmen würde, in der B12 drin ist. Ist das Stand der Forschung?
Wie gesagt, da sich die Experten da wirklich streiten, kann ich dazu wirklich nicht viel sagen. Es gibt Leute, die sagen, dass das möglich ist. Ich habe es selbst nicht überprüft und da es halt auch ein ziemlich heikles Thema ist, kann ich dazu auch keine wirkliche Position nehmen, weil natürlich da eine Verantwortung auch mit drin steckt. Ich denke, das Einzige, was man machen kann, ist die Forschung verfolgen und versuchen, so viel wie möglich darüber das Thema herauszufinden und den Spiegel einfach im indem man jedes Jahr eine Blutprobe macht und das testen lässt, ist ja nicht viel, das einfach im Auge behält. Ja.
Mich interessieren die Nachteile eigentlich, wenn
wir da mit im gesundheitlichen Bereich jetzt. Also das Einzige, was man als Nachteil sehen könnte, ist, dass das über B12 noch nicht so geklärt ist. Aber von sonst ist mir bis jetzt noch kein Nachteil bekannt. Vielleicht, dass man sich eben informieren muss, wie man sich richtig vegan ernährt. Das hat man ja von Kind auf nicht gelernt in dem Fall. Oder die wenigsten lernen das von Kind auf. Aber das ist eigentlich der einzige Nachteil, wenn man das so als Nachteil zeichnen kann, dass man sich halt da etwas mehr damit auseinandersetzen muss.
Ja. Da möchte ich aber gerade Einspruch erheben, denn ich denke auch konventionelle Ernährung oder karnistische Ernährung, wenn man sagt, sich da nicht informiert, sondern einfach das isst, was heutzutage so angeboten wird, auch extrem gesundheitsschädlich, beziehungsweise noch viel gesundheitsschädlicher überhaupt. Also das als Nachteil der veganen Ernährung zu werden, nur dass man sich mehr informieren soll.
Ja, es ist auch absurd, wenn man jetzt das mit dem B12, mit der Entstehung von Krebs, Diabetes und so weiter vergleichen will, das bei der anderen Ernährung wirklich unübersehbar ist. Jetzt mal zum vierten, noch letzte Frage.
Du hast ja Studien zitiert, die auch länderspezifisch bestimmte Krankheiten halt der Ernährung zuordnen. Und wurden da auch andere Faktoren mit berücksichtigt? Also es gibt ja jetzt nicht nur die Ernährung, die für bestimmte, zum Beispiel für bestimmten Krebs halt ausgelöst ist. Zum Beispiel bei Lungenkrebs ist ja auch Rauchen oder halt Schadstoffbelastung so löst auch Krankheiten aus. So. Gibt es ja hier auch einige Regionen, die halt, wenn so Aphen halt in der Luft haben, der halt hochgradig Lungenkrebs auslösen ist oder fördernd ist. Und wie wurde das da in den Studien gehandhabt?
Also das, ich habe bei den Studien selbst wurde, da habe ich auch darauf geachtet, dass das schon auf diese Nebenfaktoren oder dass auf jeden Fall darauf eingeachtet wird. Ich kann natürlich, weil ich kein Mediziner bin, alles überprüfen, aber ich habe schon bewusst diese Studienergebnisse herausgesucht, wo natürlich auch bewusst auf Nebenfaktoren eingegangen wurde. Also das kann man auch alles natürlich nochmal nachlesen. Ich kann nachher nochmal die Folie zeigen, wenn man nicht das noch mal genauer nachsehen will, aber ich habe schon bewusst auf diese Studien natürlich geachtet. Okay. Jetzt zum letzten Block über, zu den Tierrechten. Ja, ich denke, das spricht für sich. Oben sieht man halt die Bilder, wie es Industrie gerne sieht oder wie es die Industrie uns gerne glauben lassen will. Glückliche Tiere oder hier auch ein Hahn, der sein eigenes Fleisch anpreist, dass es lecker wäre, oder Lavash Kiri, die Kuh, die lacht, also dass sie wirklich glücklich ist, auch Playmobil natürlich, friedlicher Bauernhof und natürlich eher die Bilder, wie die Realität aussieht. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zitat von Karen Duwe. Es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren, nur von Toten. Das ist auch jetzt aus ihrem Buch Anständig Essen, ich auch dabei. Was sind Tierrechte überhaupt? Also was fordern Tierrechtler eigentlich genau? Viele sagen ja immer, soll mein Tier jetzt wählen gehen oder so. Erstens mal das Recht auf Leben. Zweitens das Recht auf Freiheit. Und drittens das Recht auf psychische und physische Unversehrtheit, was bei Menschen halt als Verbot der Folter oder bei Tieren dann Verbot der Ausbeutung gesagt wird. Der leitende Gedanke ist eben, das Töten und die Ausbeutung von Tieren, egal ob das jetzt menschliche Tiere oder nichtmenschliche Tiere sind, zu beenden. Was ist mit Bio? Viele sagen ja, dass Biofleisch oder Bio-Eier oder Biomilch besser wäre. Etwas ernüchternd. Erstens, Bio ist meiner Meinung nach eher eine Täuschung von tierbesorgten Verbraucherinnen und Verbrauchern, die man auch in dem Begriff Neo- oder Ökokanismus zusammenfassen kann. Was Kanismus genau ist, kann ich jetzt leider nicht darauf eingehen, wird aber in dem Vortrag am nächsten Dienstag behandelt. Ganz kurz, es ist eigentlich eine psychologische Untersuchung vom Fleischkonsum. Bio bedeutet grob gesehen eigentlich nur den Verzicht auf Genfood, Pestizide, Herbizide, Insektizide und künstliche Dünger, also jetzt sehr vereinfacht. Tierwohl spielt in der Bio eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Also ein Schwein ist über 1,9 Quadratmeter Biohalt in der Biohaltung nicht unbedingt wesentlich glücklicher als über 0,65 Quadratmeter. Vielleicht ein bisschen glücklicher, aber ob es jetzt wirklich glücklich ist, darüber kann man streiten. Auch für Bio-Eier werden die männlichen Küken, die man nicht benutzen kann, weil sie weder Eier legen noch zur Zuchtrasse der Masthähnchen gehören und deswegen genug Fleisch ansetzen, kann man nicht gebrauchen. Und die werden deswegen zu Hunderten und Tausenden gleich nach dem Schlüpfen lebendig zerschreddert, vergast oder zermust. Bio-Tiere und konventionelle Tiere werden auf die gleiche Weise im gleichen Schlachthaus getötet. Und punkto Massentierhaltung, also die Bio-Verordnung erlaubt in der EU bis zu 3000 Hühner pro Stall in der Bio-Haltung. Also kann man auch schon von Massentierhaltung sprechen. Was ist der Unterschied zum Tierschutz? Also wieso fordern wir zum Beispiel nicht bessere Haltungsbedingungen? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Im Tierschutz geht es ja eigentlich um artgerechte Tierhaltung. Also es geht ja darum, die Tierhaltung der Art entsprechend anzupassen und ihre Bedürfnisse zu beachten. Und das fundamentalste Bedürfnis aller Tiere, egal ob es jetzt menschliche oder nichtmenschliche Tiere sind, ist der Wunsch zum Leben. Und da ist es nur logisch, dass eine artgerechte Tierhaltung, die ja eigentlich die Bedürfnisse des Tieres achten soll, mit dem Ziel, das Tier aber irgendwann zu töten, wo das fundamentalste Bedürfnis missachtet wird, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Weiterer Widerspruch ist, dass der Tod für viele von uns eigentlich eher schlimmer ist als die Misshandlung. Und wenn es kein Verbrechen ist, ein Tier zu töten, wieso sollte man es dann Wieso sollte es dann ein Verbrechen sein, es einzusperren oder eben den Schwanz oder den Schnabel abzuschneiden, wie es in der Massentierhaltung geschieht? Und wenn ein Tier sowieso dazu da ist, getötet zu werden, wieso soll man es dann auch gut behandeln? Und eben dieses Denken, dass die sowieso zum Töten da sind, ist gerade auch das Problem, dass bei vielen, wie wir nachher noch sehen werden, bei vielen Arbeitern eben auch so einen Schutzmechanismus hervorruft, dass es eben nur Objekte sind, die zum Töten da sind und die dann eben auch nicht gut behandelt werden müssen. Wenn man den Tod akzeptiert, akzeptiert man eben auch alles andere. Kurz zum Überblick, die Lebenserwartung als Nutztier bzw. die Lebenserwartung des gleichen Tiers in Freiheit. Wir haben eine kleine Grafik, jetzt in Jahren, das heißt zum Beispiel ein Kaninchen wird in der Nutztierhaltung ein Vierteljahr alt, in Freiheit wird es 10 Jahre alt werden. Ein Schwein wird nach 6 Monaten geschlachtet, könnte 15 Jahre alt werden. Eine Legehenne, die Eier legt, ist nach 1,5 Jahren verbraucht, also kann nicht mehr genügend Eier legen, dass es das noch profitbringend ist und wird dann auch getötet, könnte aber 20 Jahre alt werden. Bei männlichen Legehennenküken, also die männlichen Küken aus der Legehennenzucht, die ja keine Eier legen, die sind halt nicht, kann man nicht gebrauchen, die werden gleich nach der Geburt getötet. Das Masthuhn könnte auch 20 Jahre alt werden, wird aber auch nur nach ein paar wenigen Wochen getötet. Bei der Kuh bzw. am Rind wird nach 2 Jahren getötet, könnte zwischen 20 und 30, also durchschnittlich 25 Jahre alt werden. Die Milchkuh hat es da, was die Lebenserwartung anfängt, vergleichsweise noch relativ gut, unter Anführungszeichen, wobei sie eigentlich den Preis bezahlen muss, dass sie wahrscheinlich eins der Tiere ist, das am meisten unter der Ausbeutung leidet, weil sie jedes Jahr wieder neu geschwängert werden muss, das Kalb ihren gleich nach der Geburt entrissen wird, damit er dann die Milch abzapfen kann, weil kein Tier gibt Milch, ohne dass sie zuvor ein Kind auf die Welt bringt. Dass man eigentlich nicht wirklich davon sprechen kann, dass es ihr im Vergleich zu den anderen noch gut ergeht. Vielleicht zur Milchwirtschaft noch ein Beispiel, beziehungsweise eine Gegenüberstellung. Auf der linken Seite haben wir Kälber aus der Milchwirtschaft, die nach der Geburt, wie ich eben gesagt habe, eben gleich von ihren Müttern getrennt werden und den sogenannten Kälber-Igelos untergebracht werden und großgezogen werden, um, wenn sie Menschen sind, wenn sie männlich sind, nachher Kalbsfleisch zu produzieren, beziehungsweise wenn sie weiblich sind, eben selbst nachher in die Milchindustrie zu wandern. Und wer jemals diese Igelos gesehen hat, ich hab ja mal live gesehen, das ist wirklich schon ziemlich markerschütternd, wenn man die Kälber in den Igelos sieht und schreien hört. Und man hört die Mutter im Stall nebenan nach ihren Kindern schreien, weil sie natürlich bei jedem Säugetier diese Bindung von Natur aus da ist nach ihren Kindern. Auf der rechten Seite haben wir das Gegenbeispiel, das ist Mathis, ein Kalb, das freigeboren wurde auf Hofbutenland, das einzige Kuhaltersheim Europas, wo Kühe aus der Massentierhaltung aufgenommen werden, nicht nur Kühe, auch andere Tiere, und eben dort frei leben können. Und hier sieht man Mathis nicht mit ihrer Mutter, sondern mit Gisela, der auch eine Kuh aus der Milchwirtschaft ist, sondern nicht genug Milch gegeben hat und deswegen als 17 Jahre lang als Gebärmaschine missbraucht wurde und in diesen 17 Jahren 14 Kälber zur Welt gebracht hat oder zur Welt bringen musste, aber keins davon je gesehen hat. Und Mathis ist sozusagen das erste Kalb, was sie wirklich live sieht. Und was man auch an Gisela jetzt nicht sieht, weil sie liegt, aber wenn sie stehen würde, sie kann wegen dieser erheblichen körperlichen Belastung kaum noch laufen. Sie hat ihre Knie in der Hinterbeine sind steif, sie geht eigentlich wie auf Stöcken und ist nicht unbedingt, auch wenn es da in Freiheit leben, ist nicht unbedingt schön. Zum Schluss zeige ich noch einen kurzen Film. Ich will gleich vorwarnen, dass hier ein paar krasse Bilder kommen. Wer nicht hinsehen will oder wer irgendwann nicht hinsehen kann oder wer hinausgehen will, kann das gerne machen. Ich werde da keinen verurteilen. Ich bin natürlich froh, wenn so viele Menschen wie möglich sich das ansehen, soweit es halt geht, aber ich will natürlich keinen dazu zwingen und ich finde es absolut verständlich, wenn irgendjemand dann plötzlich sagt, nee, ich sehe das nicht weiter an, sieht weg oder ich gehe kurz raus, also ist kein Problem. Das sind jetzt Bilder aus den USA, aber auch hier wiederum die Unterschiede zur EU sind zwar da, aber vergleichsweise gering. Also Zum Beispiel darf hier seit in der EU seit kurzem nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden, aber angesichts dieser wenigen Unterschiede gibt es eigentlich sonst fast keine Unterschiede. In den USA haben wir 99% Massentierhaltung, in der EU sind es 98%.
In the next few minutes, we will be given.
Ja, dann zum Schluss vielleicht nur noch ein Zitat. Ich finde, relativ gut zum ganzen Thema passt von Karen Duwe. Ein Akt der Bewusstwerdung. Freiheit bedeutet nicht nur zu tun, was man will, sondern auch zu wissen, was man tut, Überzeugungen zu haben und danach zu handeln. Sonst bleibt nur Bewusstlosigkeit, ein Zustand, in dem wir uns über Nichtigkeiten empören und in aller Gemütsruhe Dinge hinnehmen, die entsetzlich sind. Danke für die Aufmerksamkeit.